Ja, auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich lade noch mal gerade hier die Präsentation. Die müsste jetzt auch bei euch zu sehen sein. Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Und bevor ich jetzt mit der Predigt beginne, bete ich noch. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir auf diesem Wege auch heute wieder ja, Gottesdienst feiern können, Herr. Ich danke dir für all die technischen Möglichkeiten, die du uns gegeben hast, auch die Möglichkeiten, dass wir ja sonst sonntags auch über YouTube so Gottesdienste machen können, jetzt, dass wir heute uns hier mal ja auch live begegnen können. Ja, das sind alles Möglichkeiten, ja, die können wir dankbar aus deiner Hand nehmen. Und ich danke dir einfach auch für die Menschen, die du da wirklich begabt hast, dass sie solche Ideen einbringen und sowas möglich machen. Und ja, wir wollen dir einfach dafür danken. Und möchte dich bitten um deinen Segen für diesen Gottesdienst, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du ja uns ermutigst, uns stärkst, vielleicht uns auch herausforderst. Möchte dich bitten, dass du jetzt dein Wort wieder gebrauchst, um zu uns zu reden, dass ja du dadurch sprichst. Ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst für das, ja, was du uns sagen möchtest, dass du all das wegnimmst, was uns ablenken möchte. Und ja, bitte dich, dass du diese Zeit jetzt segnest und gebrauchst. Bitte dich, dass du mir die richtigen Worte gibst. Das in einer guten Art und Weise, ja, Herr, damit letztlich dein Wort reden kann, damit du redest, Herr. Und ja, darum möchte ich dich jetzt bitten und ja, will dir diese Zeit jetzt anbefehlen und unter deine Herrschaft stellen, Herr Jesus Christus. Amen. Es geht in der heutigen Predigt um eine verschworene Gemeinschaft. Das seht ihr da auch schon an dem Titel. Und zu Beginn möchte ich euch kurz die Frage stellen, über die ihr kurz im Stillen nachdenken könnt. Was zeichnet eurer Meinung nach eine verschworene Gemeinschaft aus? Da kann man jetzt sicherlich viele unterschiedliche Antworten drauf finden. Ich habe euch mal ein praktisches Beispiel mitgebracht, wie das aussehen kann. Ein praktisches Beispiel von zwei Personen mit zum Teil, ich sag mal, sehr außergewöhnlichem Verhalten. Zwar seht ihr hier ein Bild von den beiden Trainern von dem spanischen Fußballverein Atletico Madrid. Der Trainer zur Linken, Diego Simeone, und der Co-Trainer zur Rechten, German Burgos. Spanier und Argentinier sind die beiden. Und das sind zwei ganz besondere Typen, ziemlich verrückte Leute. Die beiden haben viele Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Mehr als 8 Jahre. Bis jetzt im letzten Sommer der Co-Trainer aufgehört hat. Und diese beiden Leute hat vor allen Dingen ein Credo verbunden. Und das lautet, dass sie immer für den anderen eintreten, egal um was es geht. Bei Spielen der eigenen Mannschaft verhalten sich diese beiden mitunter, ich sag mal, sehr auffällig am Spielfeldrand. Also mit anderen Worten, die sind richtig anstrengend, dauernd am Reklamieren, am Provozieren, vor allen Dingen der Cheftrainer. Und deshalb kommt es auch nicht so selten vor, dass es zu Auseinandersetzungen mit dem Schiedsrichter oder mit dem gegnerischen Trainer kommt. Und dieses Füreinander eintreten bei den beiden, das führt dann sogar so weit, dass sie sich gegenseitig verteidigen, auch wenn der andere gar nicht weiß, worum es geht. Dass sie sich gegenseitig verteidigen, auch wenn sie überhaupt nicht einschätzen können, ob der Kollege überhaupt im Recht ist. Oft genug sind die beiden nämlich die Verursacher von irgendeinem Stress am Spielfeldrand. Aber trotzdem treten sie füreinander ein. Also diese beiden Trainer, ziemlich verrückte Leute, die immer zusammenstehen, egal wie fragwürdig sich der andere auch verhalten mag. Wenn man die beiden jetzt fragen würde, was verschworene Gemeinschaft auszeichnet, dann würden sie vielleicht sowas sagen wie grenzenlose Loyalität und ein starkes Einsetzen für den anderen. Und man muss sagen, dass die beiden bei all diesem auch fragwürdigen Verhalten, ja, sehr erfolgreich arbeiten. Also menschlich können die beiden jetzt auch nicht völlig daneben sein, sonst würden die Spieler denen nicht über mehrere Jahre lang so bereitwillig folgen. Wir kennen die beiden ja auch so gut wie gar nicht, deswegen können wir das ja auch gar nicht so gut einschätzen. Aber das, was man bei den beiden eben von außen betrachten kann, so als Zuschauer, das ist schon echt verrückt. Und das ist mal ein ganz eigenartiges Beispiel für eine verschworene Gemeinschaft. Und in der heutigen Predigt soll es auch um eine sehr, sehr verschworene Gemeinschaft gehen, mit zugegebenermaßen weniger fragwürdigen Anteilen, sage ich jetzt mal. Diese Gemeinschaft wollen wir uns heute mal etwas näher anschauen, und da geht es um die christliche Urgemeinde in Jerusalem. Und bevor ich da auf den Predigtext eingehe, der in Apostelgeschichte 2 steht, möchte ich vorher noch ein paar grundsätzliche Dinge über diesen Abschnitt und über die Apostelgeschichte sagen. Denn die Apostelgeschichte, die hat ihren ganz, ganz eigenen Charakter. Die Apostelgeschichte ist, anders als wie der Name jetzt vielleicht verlauten lässt, ist jetzt irgendwie kein vollständiger Bericht über das Leben der Apostel, sondern sie beschreibt vor allen Dingen zwei Apostel, nämlich Petrus und Paulus und was die so erlebt haben. Und auch bei diesen beiden ist es so, dass Lukas als Verfasser sich bei denen auf zentrale Ereignisse und Begegnungen fokussiert. Erlebnisse, die Petrus und Paulus erlebt haben. Und mitten in diesen Geschichten von Petrus und Paulus hält Lukas kurz inne und schiebt kurze, zusammenfassende Zwischenberichte ein. Und diese Zwischenberichte, die runden das Bild ab, welches sich aufgrund der Geschichten von Petrus und Paulus ergibt. Durch diese Zwischenberichte werden diese ganzen außergewöhnlichen Geschichten in einen größeren Rahmen eingeordnet. Und der erste dieser Zwischenberichte von Lukas ist der heutige Predigttext. Direkt vorher fand das Pfingstwunder statt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann folgt eben der erste Zwischenbericht. Und diesen wollen wir uns nun einmal anschauen. Und dafür lese ich aus Apostelgeschichte 2 die Verse 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist mal ein Zeugnis von einem Bericht über eine Gemeinde. Die Urgemeinde in Jerusalem ist in vielerlei Hinsicht ein großes Vorbild für uns und auch für uns als Gemeinde. Und das gilt natürlich auch für alle Christen und christlichen Gemeinschaften auf dieser Welt. Aus diesem Bericht gibt es so einiges, was man aufgreifen kann. Und ich möchte heute vor allem auf zwei Dinge den Schwerpunkt legen. Und der erste Punkt hierbei ist die Gemeinschaft der Urgemeinde. Wie der Bibeltext eben zum Ausdruck gebracht hat, ist die Gemeinschaft der Christen in der Urgemeinde besonders stark gewesen. Die Gemeinschaft war eines der prägenden Elemente der Urgemeinde. Vers 42 betont den Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Und wie die Urgemeinde das gelebt hat, das wird dann in den Versen danach im Text immer weiter beschrieben. Und zwei Dinge finde ich hierbei eben besonders hervorstechend. Das eine ist die sogenannte Gütergemeinschaft, so habe ich es mal überschrieben. Die Christen der Urgemeinde haben ihren Besitz miteinander geteilt und je nach Bedarf sogar Besitz verkauft, um diesen dann mit anderen Christen zu teilen. Ein außergewöhnlicher Zusammenhalt, der sich hier zeigt. Ein Grund, warum dies so gewesen sein mag, war die Erwartung, dass Jesus Christus zeitnah wiederkommen wird. Die Mitglieder der Urgemeinde rechneten mit der zeitnahen Errichtung des Gottesreiches und haben im Angesicht dessen sämtlichen irdischen Besitz aufgegeben. Die sozialen Zustände haben da sicherlich auch ihr Übriges dazu beigetragen, denn in Jerusalem gab es viel Armut. Die Stadt war dicht bevölkert und durch ihre Lage war sie auch als Handelsstadt ungeeignet. Darüber hinaus gab es auch keine besonderen Erwerbsquellen. Also da waren jetzt nicht die wohlhabendsten Menschen in Jerusalem versammelt. Und so war es irgendwo auch notwendig, dass die Christen gegenseitig füreinander gesorgt haben. Die griechische Zeitform beim Wort "sie verkauften", das ist in Vers 45, da deutet das an, dass das Verkaufen des Besitzes nach und nach geschehen ist. Dies wurde vermutlich also immer dann umgesetzt, wenn sich wieder eine besondere Notwendigkeit gezeigt hat. Dass es in Jerusalem nicht viele Besitzende und Wohlhabende gegeben hat, bestätigt sich auch dadurch, dass einige Jahre später eine große Kollekte aus anderen, teilweise auch sehr weit entfernten Gemeinden für die Urgemeinde in Jerusalem gesammelt wurde. Also die finanziellen Nöte in Jerusalem nahmen mit der Zeit immer weiter zu. Auch wenn die Umstände dieses Vorgehen der Gütergemeinschaft begünstigt haben mögen, es ist und bleibt außergewöhnlich, wie die Christen in Jerusalem füreinander gesorgt haben. Die Gütergemeinschaft war ein sehr starkes Merkmal für das Miteinander in der Urgemeinde. Zum anderen fällt auch noch auf, dass die Christen der Urgemeinde sich regelmäßig getroffen haben. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, so steht's im Predigttext. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Die haben täglich intensive Gemeinschaft erlebt. Und die haben sich nicht einfach nur getroffen, sondern die haben täglich geistliche Gemeinschaft erlebt. Die haben das Abendmahl gefeiert, zusammen gegessen, füreinander gebetet und sind in der Lehre der Apostel gewachsen. Viele, viele gemeinsame Zeiten, aber vor allem eben auch regelmäßige geistliche Gemeinschaft. Und ich stelle mir das Ganze so vor, dass diese Gruppe mit den unterschiedlichsten Leuten im Laufe ihrer Treffen immer weiter zusammengewachsen ist. Die zahlreichen Treffen im Namen Gottes haben ihnen immer wieder gezeigt, dass sie unter dem Kreuz alle gleich sind, dass sie alle zusammengehören. Auf diese Art und Weise hatte der Heilige Geist viel Raum, um an den Herzen der Menschen wirken zu können. Die Früchte des Geistes konnten immer mehr wachsen und sämtliche Dinge wie, ja, Eitelkeit, Eigensucht, die mussten immer mehr weichen. Und so ist diese starke, vom Geist Gottes geprägte Gemeinschaft entstanden, diese verschworene Gemeinschaft. Und ich glaube, dass wir uns von diesem Geist der Urgemeinde mal mindestens eine Scheibe abschneiden sollten. Natürlich gebe ich zu, die Umstände und die kulturelle Situation sind grundverschieden im Vergleich zu uns heute. Das ist klar. Alleine auch schon jetzt ganz aktuell wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen. Aber die Prinzipien, welche damals zu dieser starken Gemeinschaft geführt haben, die gelten auch heute noch. Und deshalb möchte ich uns heute dazu ermutigen, regelmäßig, ja, Gemeinschaft zu suchen, vor allem geistliche Gemeinschaft. Natürlich sind auch andere Dinge im Leben eines Christen wesentlich, wie zum Beispiel die persönliche Bibellese, aber heute soll es eben vor allen Dingen um die Gemeinschaft gehen. Denn wir Menschen sind Gemeinschaftswesen, wir Menschen, wir brauchen das Miteinander. Ohne Gemeinschaft machen wir uns das Leben selber schwer, wie wir vielleicht ja im Moment auch an der einen oder anderen Stelle etwas mehr erleben. Natürlich ist es so, dass es aktuell diese Kontaktbeschränkungen gibt. Aber diesbezüglich gibt es ja viele Möglichkeiten. Es gibt digitale Programme, es gibt das Telefon oder aber auch das persönliche Treffen im kleinen Rahmen. Als Jugend-, Teamkreis und biblischer Unterricht nutzen wir aktuell ja auch digitale Wege. Ja, über dieses Programm, welches wir jetzt hier gerade benutzen. Und auch wenn wir uns natürlich viel lieber persönlich treffen würden, ist ja logisch, so merken wir doch immer wieder, digitale Treffen sind viel besser als gar keine Treffen. Neben diesen Treffen erlebe ich persönlich es aktuell als sehr wohltuend, mich regelmäßig mit einzelnen Personen zu treffen und Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft zu erleben. Ich habe zwei Freunde, mit denen ich mich immer mal wieder einzeln zum Spielen verabrede. Und abgesehen vom Spielen nehmen wir uns dann auch immer mal wieder Zeit zum persönlichen Austausch und Gebet. Das ist so daraus erwachsen. Das ist jetzt nichts Besonderes, was wir da tun, kein großartiges Programm, welches wir irgendwie durchführen oder sowas. Aber dieses Miteinander sorgt regelmäßig dafür, dass ich gestärkt aus diesen Treffen hervorgehen kann. Und die geistliche Zeit, die wir gemeinsam haben, die ist mal mehr, mal weniger intensiv. Ich denke auch, dass das soweit in Ordnung ist. Aber diese Gemeinschaft empfinde ich als sehr stärkend, sehr ermutigend, vor allem dann, wenn eine gute und tiefgehende geistliche Zeit dabei gewesen ist. Dann kommt ein kleiner Funke aus diesem Feuer der Urgemeinde in Jerusalem zum Vorschein. Und da merke ich, wie sehr Gott ein gutes geistliches Miteinander segnet und wie wertvoll das ist. Ich weiß nicht, wie bei dir die Situation im Bereich der Gemeinschaft aktuell so ist. Ob du viel oder gerade eher wenig Gemeinschaft erlebst. Ich kann dir aber nur dazu raten, dass du regelmäßig geistliche Gemeinschaft suchst. Auf welche Art und Weise auch immer. Denn wir Menschen brauchen diese Gemeinschaft. Gott segnet diese. Ich glaube, dass der Geist Gottes bei intensiver geistlicher Gemeinschaft viel Raum zum Wirken in uns hat. Deshalb sollten wir diese suchen und dazu möchte ich dich heute diesem ersten Punkt ermutigen. Neben der Gemeinschaft möchte ich bei der Urgemeinde noch auf einen zweiten Punkt eingehen, der auch wiederum mit der Gemeinschaft zusammenhängt, nämlich das Abendmahl. An dieser Stelle würde ich es jetzt gerne mal machen, dass ich eine Umfrage einbaue. Das kennt ihr vielleicht auch noch aus dem letzten Konferenzgottesdienst. Und zwar wird jetzt gleich hier eine Frage, also die Umfrage wird gleich bei euch eingeblendet und dann könnt ihr auf eure Antwort klicken. Die Frage, die ich euch stelle, ist: Wie oft hast du bisher im Jahr 2021 das Abendmahl gefeiert? Ich schreibe gerade mal die Antwortmöglichkeiten rein, dann erscheint das gleich bei euch. Noch nicht wundern, wenn es bei euch nicht da ist. Und dann könnt ihr das gleich mal beantworten. So, jetzt müsste es bei euch auftauchen. Und ihr braucht euch jetzt überhaupt nicht zu schämen bei den Antworten. Also egal, was für eine Antwort ihr anklickt, wenn es jetzt gar nicht ist oder was weiß ich. Und dann bin ich mal gespannt, was da gleich für ein Ergebnis herauskommt. Wie unterschiedlich das ist, ob jetzt doch viele, weil es im Gottesdienst nicht feiern, auf gar nicht klicken oder ob wie das ist. Ich bin gespannt. Also, die Umfrage müsste bei euch inzwischen angekommen sein. Ich sehe auch, es haben wir ungefähr schon 2/3 abgestimmt. Wie oft hast du bisher im Jahr 2021 das Abendmahl gefeiert? Ja, würde mich freuen, wenn sich da viele von euch beteiligen. Sind auch schon gerade viele dabei. Ich gebe noch kurz ein paar Sekunden, dann veröffentliche ich die Ergebnisse. Also ich veröffentliche jetzt nicht, wer was hat, sondern nur, was wie oft angeklickt wurde, also keine Sorge. So, noch 5 Sekunden. So, und dann mache ich es mal so, dass ich die Umfrage mal veröffentliche. Ihr seht die jetzt in der Präsentation unten rechts. Ich hoffe, ihr könnt sie gut lesen. Boah, also tatsächlich haben 90% angegeben, dass sie noch kein Abendmahl in diesem Jahr gefeiert haben. Dieser Menge kann ich mich anschließen. Und ein paar Einzelne haben es ein- oder schon zweimal in diesem Jahr gefeiert. Und wenn man jetzt hier diese Ergebnisse, ich danke euch für eure Teilnahme und dass ihr das, dass ihr da mitgemacht habt. Wenn man jetzt das, was bei uns daraus gekommen ist, den Maßstab der Jerusalemer Urgemeinde mal anlegen würde, dann würde bei den Christen der Urgemeinde eine Zahl von 45 Mal herauskommen. Denn heute ist der 45. Tag im Jahr 2021. Und ist es nicht verrückt, was für ein Unterschied das im Vergleich zu uns heute bedeutet? 45 Mal zu, ein, zwei Mal oder gar nicht? Schauen wir uns mal an, womit das unter anderem so zusammenhängen mag. In den Versen 42 und 46 im Bibeltext steht, dass die Christen in Jerusalem das Mahl des Herrn gefeiert haben. So wird es da genannt. In anderen Übersetzungen heißt es hier auch das Brotbrechen. Und dieser letztere Begriff des Brotbrechens ist vielleicht etwas passender. Denn zu der Zeit damals hatte das Brotbrechen den Hintergrund, dass in einer jüdischen Familie der Hausvater bei einer Festmahlzeit zu Beginn das Brot gebrochen hat. Auf diese Art und Weise machte er deutlich, dass damit eine Gemeinschaft von einem Brot gegessen hat. Im Bewusstsein dieses Hintergrundes hat Jesus dann das Abendmahl eingesetzt. Eine Gemeinschaft ist von einem Brot. Das ist ein Symbol für die Verbundenheit, die in diesem Mahl zum Ausdruck gebracht wird. Neben diesem Aspekt des Gemeinschaftsmahls hat Jesus das Abendmahl aus dem Grund eingesetzt, dass seine Nachfolger sich an das erinnern sollen, was Jesus für sie getan hat. Durch die Einnahme des Abendmahls können sich die Nachfolger Jesu ihre Zugehörigkeit zu Jesus Christus vergewissern und sich die Vergebung der Sünden nochmal ganz neu vor Augen führen. Der Urgemeinde in Jerusalem waren diese Dinge wohl vollkommen bewusst. Nicht ohne Grund haben sie das Mahl des Herrn täglich in ihren Häusern gefeiert. Jeden Tag haben sie sich damit vor Augen geführt, worum es in ihrem Leben eigentlich geht. Um Jesus Christus. Im Namen von Jesus Christus kamen sie zusammen und bei ihm sind sie alle gleich. Das muss eine ungeheure Kraft entwickelt haben und hat sich sicherlich auch äußerst positiv auf die Gemeinschaft in der Urgemeinde ausgewirkt. Diese Gemeinschaft, die sich auf verschiedenste Art und Weise gezeigt hat und die durch unterschiedliche Dinge, wie unter anderem das Abendmahl, gestärkt wurde. Aber wie ist das mit dem Abendmahl damals und heute? Sicherlich ist unsere Zeit in vielerlei Hinsicht nicht mit der Urgemeinde zu vergleichen. Die haben damals auch immer das mit einer Mahlzeit verbunden. Das sind Dinge, die wir heute überwiegend nicht mehr so machen. Und es gibt auch keinerlei Gebot, dass wir das Abendmahl irgendwie täglich feiern sollen oder so. Aber der Charakter und der Sinn des Abendmahls, der hat sich nicht verändert. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns immer mal wieder vor Augen führen, was Jesus für uns getan hat und dass dies das Zentrum unseres Glaubens ist. Und dies ist der Sinn des Abendmahls. Und daher möchte ich uns bei diesem zweiten Punkt den Wert des Abendmahls nochmal neu vor Augen führen und uns ja bewusst machen. Und vielleicht ist es so, dass unsere aktuelle Zeit ohne Präsenzgottesdienste mal eine gute Gelegenheit ist, um zu lernen, dass das Abendmahl nicht einfach nur eine Veranstaltung ist, die man einmal im Monat für 15 Minuten im Rahmen eines Gottesdienstes abspielt. Sondern das Abendmahl ist dafür da, um sich das großartige Handeln von Jesus Christus vor Augen zu führen. Es zeigt den Kern unseres Lebens. Daher ist es womöglich an der Zeit, das Abendmahl ganz neu im eigenen Leben zu kultivieren, den verschiedene Formen zu geben, dem auch Raum zu geben in unserem Leben. Es muss ja nicht immer nach der gleichen Art und Weise ablaufen. Daher ist die zweite Sache, zu der ich dir heute Mut machen möchte, dass du womöglich ganz neu das Abendmahl in dein Leben einbaust. Feier es mit deinem Hauskreis, mit deiner Familie oder mit dem guten Freund. Man kann auch ohne einen Pastor das Abendmahl feiern. Das ist möglich, ja, es ist wirklich so. Und dann führt euch vor Augen, worum es geht beim Abendmahl. Und dankt dem Herrn dafür, dass ihr es feiern könnt. Ich bin überzeugt, dass uns das im Alltag helfen kann. Dass es uns helfen kann, Jesus mehr und mehr in das Zentrum unseres Lebens zu lassen. Die Urgemeinde in Jerusalem wurde auf diese Art und Weise im positiven Sinne geprägt. Ich möchte uns Mut machen, dass wir es ihnen im Guten nachmachen. Das ist das Zweite, was ich uns hiermit auf den Weg geben möchte. Die Urgemeinde in Jerusalem. Sie ist ein starkes Vorbild für uns, in vielerlei Hinsicht. Wir können uns von dieser Gemeinde viele Dinge abschauen. Da wäre noch einiges mehr möglich als die beiden Punkte, auf die ich heute eingegangen bin. Die regelmäßige Gemeinschaft und das regelmäßige Abendmahl. Und zum Schluss möchte ich nun wieder eine Sache umsetzen, die beim letzten Konferenzgottesdienst gut funktioniert hat und die ich als echte Bereicherung auch empfunden habe. Ich habe euch im Laufe dieser Predigt ein wenig davon berichtet, wie ich aktuell Gemeinschaft im kleinen Rahmen erlebe und wie mich dies regelmäßig stärkt und ermutigt. Ihr habt da sicherlich auch eure eigenen Erfahrungen gemacht. Und ich würde nun wieder den Chat dafür freigeben wollen. Schreibt doch gerne kurz und knapp da rein, auf welche Art und Weise ihr aktuell ermutigende Gemeinschaft erlebt. Vielleicht können wir da auch wieder voneinander profitieren. Und ja, wer weiß, vielleicht lässt sich bei der einen oder anderen Idee ja auch eine Feier des Abendmahls einbauen, was wir ja heute gleich am Ende des Gottesdienstes auch noch feiern. Aber ja, schreibt da gerne mal rein, eure Erfahrungen, auf welche Art und Weise erlebt ihr gerade ermutigende Gemeinschaft. Das wollen wir jetzt die Möglichkeit geben, während auch des folgenden Liedes, das gleich zu tun. Also macht gerne davon Gebrauch. Lasst uns voneinander profitieren und aneinander Anteil nehmen. Und Gott segne uns dabei. Amen.